dann Freiheit schaffen durch sein Handeln, durch sein Tragen meiner, nimmt ihr mir nicht die Freiheit, sondern ich bin frei, aber er schenkt mir das, die Freiheit und jeden dieser Vollzüge. Nur so bleibt nämlich die Dimension der Hoffnung offen. Wie sollen, meine Frage an die Theologen, die davon reden, Gott ist ohnmächtig, wie wollen die eigentlich ihre eigentliche Aufgabe erfüllen? Und diese Aufgabe heißt, gib jedem eine Antwort, der dich fragt, über den Grund deiner Hoffnung. Wie soll ich aber für mich und andere auf Gott hoffen können, wenn er ohnmächtig ist? Das kann ja gar nicht sein. Und der Vater, der den Sohn aus dem Tod erweckt, kann ihn doch auch vor dem Tod bewahren, wenn er will. Also kann es das nicht sein an dieser Stelle, dieser Ausweg mit Ohnmacht geht genauso wenig, sondern man muss sagen, Gott kann es. Gott kann die Dinge anders lenken. Was sage ich dann also noch? Ich sage dann, und das sagen auch die großen Theologen so, die sagen, was mein Glaube sagt, ist, Gott kann, was er tut, verantworten. Und das heißt für mich auch Glauben. Also Glauben heißt für mich, dass ich von Gott so viel an Gutem erfahren habe an anderen, dass ich von dort her ihm vertraue, dass er auch sich wird verantworten können. Und diesen Gedanken, den vermisse ich leider, das habe ich auch, glaube ich, kaum mal in einer Predigt gehört oder so etwas, obwohl das ja ziemlich deutlich in der Bibel steht. Man muss es nur raussuchen. Und das ist ein Schritt, den ich ihm jetzt einschieben möchte, um das zu zeigen. Es im Psalm 50, der hat sowohl in der Luther-Bibel, wenn man die alte nimmt, nicht jetzt die Änderungen, sondern damals von zu seiner Lebzeit veröffentlicht in dem Psalm, wie in dem Brevier der katholischen Kirche über Jahrhunderte hin, bis es eine Neubearbeitung gab unter Pius dem XII. Der Bibel, da hat es geheißen dort, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Wenn man heute diesen Psalm 50 aufschlägt, dann steht dazu, er weiß dich gerecht im Gericht. Und tatsächlich steht auch im Hebräischen nicht mehr. Aber Hieronymus, der das Ganze ins Latein übersetzt hat, der hat übersetzt, et vincas cum judicaris, das heißt, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Wie kommt der dazu, das so zu sagen? Die Antwort gibt es. Die Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische, die ist 2 Jahrhunderte vor Christus erfolgt, für Alexandrien, denn das war die größte Versammlung von Juden damals, und die konnten dann schon gar nicht mehr Hebräisch. Hebräisch konnten ja auch die Juden selber nicht in Palästina, die sprachen ja Aramäisch. Hebräisch war die Sprache der Liturgie. Und dort ist die Bibel übersetzt worden, längere Zeit über, in die griechische Sprache. Und dann gibt es da Legenden, dass da 70 Leute oder 72 Leute, das heißt so viele, wie es Völker gibt, die haben übersetzt, jeder für sich, und bei allen ist dasselbe herausgekommen. Deswegen heißt die griechische Bibel Septuaginta, das heißt auf Lateinisch 70, Septuaginta. Und diese Bibel weicht in manchen Punkten ab vom Hebräischen, und für unsere Kirche ist diese griechische Bibel genauso inspiriert wie also die hebräischen Texte. Das ist nicht ganz so in der evangelischen Theologie, das ist ein bisschen anders, aber katholisch wird es so verstanden, dass das so aufgenommen wird. Und in der griechischen Bibel steht das genauso drin, dass dort also nicht steht, du erweist dich gerecht im Gericht, sondern dass dort steht, du wirst siegen, wenn man dir den Prozess macht. Und das hat eben, deswegen der, von dort her hat das der Hieronymus so übersetzt und der Luther, der eben nicht immer, wie man denkt, da aus dem Hebräischen übersetzt hat, sondern manchmal einfach bei den lateinischen Sachen bei uns hineingeschielt hat, hat das von dort her auch übernommen. Da, so, dass dort das in dieser Form steht. Und jetzt kommt nochmal der letzte Schritt. Wenn Sie jetzt heute den Römerbrief nehmen und lesen da das, das vierte Kapitel, dann haben Sie dort genau, oder nein, das dritte Kapitel, glaube ich, ist es, haben Sie dort genau diesen Text zitiert, nochmal den griechischen Text in Klammern, den dort Paulus selber zitiert, dass er sagt, du wirst also siegen, wenn du gerichtet wirst. Und dasselbe haben sie nochmal, wenn Jesus bei den Abschiedsreden sagt, an jenem Tag werdet ihr nicht mehr fragen. Das heißt, Gott legt tatsächlich, das ist das, was wir glauben dürfen, Gott legt diese, erklärt sich bereit, Rechenschaft zu geben und zu zeigen, dass er der Anbetungswürdige ist. Denn das heißt nämlich Gott. Gott heißt nicht eine Mischung aus Gut und Böse. Und Gott heißt nicht Ohnmacht. Sondern Gott heißt, so hat das Romano Guardini mal ausgedrückt, die zugleich Macht und Sinn. Volle Macht, volles Sein, volle Wirklichkeit und Sinn und Wahrheit. Wirklich das Gute in Person. Das gehört hier zusammen. Das wird dort erwartet, so sagt also unser Glaube. Und das ist für mich ganz wichtig, auch für meinen persönlichen Glauben, zu sagen, ich vertraue darauf, dass Gott antworten wird. So wie ich, wenn ich irgendwie meine Frau oder einen guten Freund nicht verstehe, dann sage ich ja auch nicht erstmal, jetzt kündige ich erstmal das Vertrauen auf und klammere das ein. Das wird erstmal storniert und jetzt rechtfertige ich erstmal. Und dann können wir wieder miteinander reden. Nein, so ist es nicht. Sondern ich sage, ich kenne dich, aber natürlich verstehe ich dich nicht. Ganz, ich verstehe dich nicht. Kannst du mir das bitte erklären? Und bis dorthin wird mein Vertrauen nicht storniert und nicht eingeklammert, sondern ich warte, dass du antwortest. Und in diese Richtung würde ich versuchen. Das heißt, ich habe selber keine zufriedenstellende Antwort auf diese Frage und möchte auch keine haben, auch von den Großen. Wenn ich schon anfange, dann lese ich beim Heiligen Augustinus, dass es die schwarzen Flecke im Bild geben muss. Dann sage ich, das finde ich objektiv betrachtet zynisch. Andere Leute müssen die schwarzen Flecken bilden, damit die Sache harmonisch wird. Also man muss so aufpassen, wenn man meint, man hätte eine letzte Antwort. Ich kenne die Antworten quer durch. Wie viele von den Büchern habe ich gelesen und besprochen und angerührt? Es ist immer was dran an diesen ganzen Verteidigungen. Aber wenn jemand hingeht und behauptet, das sei die Lösung, dann soll er mir mal zeigen, wie er dann damit fertig wird, wenn die Opfer sagen, das ist zynisch, was du dort machst. Schon deswegen gehöre ich zu den Leuten, die das eine Antwort hier eben verweigern. Da kann man diskutieren, zum Beispiel mit dem Fundamentaltheologen in München, der eben sagt, nein, das man kann so eine Theorie nicht einfach offen lassen in so einer wichtigen Frage. Man muss sich entscheiden, dass ich sage, ich habe hier keine Theorie, sondern ich glaube. Und in einem personalen Geschehen kann ich eine solche Frage offen halten. Und erwarte darauf, dass er antwortet. Und so komme ich, so betroffen komme ich eigentlich auf einen Doppelsatz, nein, genauer gesagt auf eine Doppelfrage von Boetius. Das war ein patristischer Römer um 600, der dann aufgrund einer Hofintrige hingerichtet wurde. Und unter Dietrich von Bern, also würde die Sage sagen, unter Theoderich, ist er also zu Tode gebracht worden. Und der hat ein berühmtes Buch geschrieben, ein Grundbuch der abendländischen Philosophie, das heißt Trost der Philosophie. Da begegnet ihm die Dame Philosophie. Und er sagt zu der Dame Philosophie, während er im Gefängnis sitzt, sagt er, einer deiner Freunde hat gesagt, wenn es Gott gibt, woher das Übel und das Böse? Woher aber das Gute, wenn es Gott nicht gibt? Und diese Doppelfrage ist das, worauf ich es theoretisch für mich hinauslaufen lasse. Diese beiden Fragen sind nämlich unterschiedlich zu beantworten. Die Frage, wenn es Gott gibt, warum das Übel und das Böse? Ich habe einen Haufen an Antworten, aber ich habe nicht die Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die zweite Frage, wenn es Gott nicht gibt, woher das Gute? Darauf sage ich nicht, ich weiß es nicht. Sondern weiß ich genau, es gibt kein Gutes, weil es nämlich keine Hoffnung über den Tod hinaus gibt. Wenn aber Gut und Böse und alle Leute jeder Sorte, alle von demselben nichts gefressen werden. Und die einzige Antwort ist, so hat das Heinrich Heine gesagt, als Antwort auf unsere Fragen, eine Schaufel Erde ins offene Maul. Dann sage ich mich, was soll jetzt Leben und Lieben überhaupt heißen? Wenn ich aber jetzt festhalte, dass ich nicht sagen kann, es gibt nicht nichts, so wenn ich sagen muss, es gibt das Gute, und was ist denn das Beste am Guten? Das Beste an Gutem ist, dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben. Das hat dieser jüdische Philosoph Levinas gesagt mit dem schönsten Satz, den ich in den letzten 30 Jahren gehört habe. Der hat gesagt, Gott überhäuft mich nicht mit Gütern, aber er drängt mich zum Gutsein. Mastrin à la bonté. Er drängt mich zum Gutsein, was mehr ist als alle Güter, mit denen man mich überhäufen könnte. Und dieser Unterschied, der, meine ich, erlaubt mir intellektuell redlich, mit dieser belastenden Frage umzugehen, die mich auch mal mehr umtreibt, mal weniger, natürlich. Aber von der ich sehe, ich bin aufgefordert, zu danken, dass ich gewürdigt werde, des Gebots zu lieben. Schrecklich, dass ich nötig habe, das als Gebot zu kriegen, weil ich es offenbar freiwillig nicht tue. Aber er hört nicht auf, mir dieses Gebot wegzunehmen. Jeden Morgen sagt er es mir wieder neu. Und da kann ich von dort her mich offen halten für seine Antwort. Und da bin ich dann wirklich gespannt drauf.
Kann Gott gut sein, wenn wir leiden müssen? Das waren Gedanken zu diesem Thema von Professor Dr. Jörg Splett, Philosoph. Er hat eine Antwort versucht auf diese alte Frage des Menschen aus der Sicht des Philosophen. Da waren sicher jetzt viele Impulse drin. Vielen herzlichen Dank Ihnen dafür, Professor Splett. Wir hören jetzt etwas Musik und dann sind Sie dran, liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie für sich Antworten gefunden oder sind Fragen offen? Versuchen Sie noch etwas besser zu verstehen, was Professor Splett angerissen hat? Sie können gerne anrufen.